mit deiner Präsenz den Saal erfüllst. Danke, dass du mit deiner Präsenz jede Stube erfüllst, wo Menschen den Livestream jetzt schauen. Danke vielmals, dass wir jetzt einfach übergehen in dein Wort, dürfen wissen, dass du zu uns heute Morgen reden willst. Wir erwarten, dass du unsere Herzen auftust und öffnest, sodass wir hören dürfen, was du heute Morgen sagen willst. Dass wir nicht aber nur hören, sondern dass wir auch umsetzen dürfen. Lob und preise dich. Amen. Amen. Ja, Jesus hat gestern etwas zustande gebracht. Das müsste eigentlich alle Mütter, alle Hausfrauen, alle Hausmänner total begeistern. Es ist etwas, wo mir nicht erspart bleibt, wenn ich in einer halben Stunde hier etwas zum Mittagessen möchte. Jesus ist gestern noch auf einem Berg gestanden am See Tiberias, umringt von 5000 Männern. Dazu sind noch alle Frauen, alle Kinder, eine riesen Meute von Menschen. Alle wollten Jesus sehen. Alle Jesus, wollten Jesus hören, der Jesus, der in den vergangenen Tagen so viel Wunder hat, so viele Zeichen hat gemacht. Der Jesus, der Dämonen austrieben hat, der Jesus, der ihre Krankheit gesund gemacht hat. Am Abend alle Kohldampf hatten, da hat Jesus ohne zu kochen einfach ein Dinner für alle organisiert. Total cool. Kein Einkaufen, keine Vorbereitungen, einfach nur ein Gebet, schwupps, und das Essen war da gewesen. Und natürlich hat das die Menschen begeistert. Sie waren so begeistert gewesen von Jesus, dass sie ihn kurzerhand wollten zum König machen, zu ihrem Chefkoch, König, sozusagen. Und wisst ihr, wer das am meisten hat wollen? Die Frauen. Die kommen in der Bibel manchmal ein bisschen zu kurz, sie manchmal ein bisschen so im Hintergrund, aber logisch, also in meiner Vorstellung, keine Rüebli mehr müssen schönen, keine Hebel mehr müssen zu rüsten, keine Pfannen müssen zu schruppen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Frauen ziemlich begeistert waren von diesem Jesus. Und ganz ehrlich, ich kann das wirklich verstehen, also die Vorstellung, jetzt keine Fritteusen mehr müssen zu putzen im Anschluss und trotzdem durch Jesus zu Chicken Nuggets und Pommes frites zu kommen, ja, ich wäre definitiv auch begeistert. Vor allem, wenn er Ketchup und Mayonnaise nicht vergisst. Gut, ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass die Menschen hier auf dem Berg, an dem See Tiberias, ziemlich aus dem Häuschen waren, weg dem Jesus. Aber wie gesagt, das war gestern. Heute ist die Stimmung gekippt, weil die gleichen Menschen, wo gestern noch Jesus zu ihrem Brotkönig machen wollte, die sind wieder aus dem Häuschen, aber auf eine andere Art und Weise. Die sind nämlich total frustriert. Nein, die sind viel mehr schockiert. Die sind verstört wegen dem gleichen Jesus. Viele sind ihm nämlich heute Morgen über den See Tiberias bis in Fischerdörfli Kapernaum nachgefolgt. Sie sind ihm nachgefolgt in der Hoffnung, dass sie vielleicht bei dem Jesus nochmal ein paar Wunder sehen könnten, dass vielleicht nochmal etwas für sie rausspringt, wenn sie dem Jesus nachlaufen. Aber kannst du denken, anstatt dass Jesus ihnen wieder Brot vom Himmel in ihre Müller hat zaubert, hat Jesus doch tatsächlich die ungeheure Behauptung aufgestellt, dass er selber ein Brot sei. Ein Brot, das vom Himmel sei, oben runterkommt, um alle Menschen satt zu machen. Also ich meine, ganz ehrlich, wie abstrus ist das denn? Hey, und wenn das nicht schon genug wäre, hat doch Jesus heute Morgen in der Synagoge von Kapernaum noch tatsächlich alle dazu angestiftet, ihn selber aufzuessen. Also, hey, ich habe Kinder zuhause. Die können heute Nacht nicht schlafen. Was ist los mit dem Jesus? Ganz ehrlich, was ist los mit dem Typ? Ich lese euch mal vor, was Jesus heute Morgen da in der Synagoge von Kapernaum gesagt hat. Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ja, und da haben eben die Leute angefangen zu diskutieren. Sie haben wirklich angefangen zu streiten darüber. Und er hat gesagt, ja, wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben? Und da hat Jesus einfach noch gesagt, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So, ich habe mal ganz bewusst versucht, euch die emotionale Spannbreite von diesen zwei Tagen ein bisschen näher zu bringen, in denen sich die Menschen im 6. Kapitel vom Johannes-Evangelium haben befunden. Gestern war Jesus noch top gewesen. Aber nach all dem, was er heute Morgen da gesagt hat, ist er plötzlich flop. Nach dem Hype, da auf dem Berg am See Tiberias, ja, da kehrt plötzlich in diesem Fischerdörfli Kapernaum pure Ernüchterung ein oder macht sich breit. Jesus gibt in der Synagoge von Kapernaum Wahrheiten über sich preis. Es muss sich in den Ohren von der Galiläer, von der frommen Juden dazumal total abstrus angehört haben. Es war nicht nur anmassend, dass Jesus behauptet, er sei vom Himmel auf die Erde gekommen. In Vers 42 lesen wir, dass die Juden so sagen, aber Jesus, wir kennen doch deinen Vater, den Josef, wir kennen doch deine Mutter, die Maria. Ja, nicht nur das war anmassend. Der Anspruch, den Jesus gestellt hat, dass man ihn quasi aufessen soll, und so hat das wirklich für die Ohren getönt, an diesem Anspruch haben sich jetzt wahrhaftig Mütter geschieden. Und jetzt, wo uns der spannungsgeladene Kontext bewusst ist, möchte ich uns reinnehmen in den eigentlichen Predigtext von heute Morgen. Ich lese einen Ausschnitt aus Johannes 6, 60 bis 69. Empört, sagten viele seiner Jünger. Das sind harte Worte. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12: Und ihr? Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus: Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Der Kontext aus Johannes 6 hat uns eigentlich sehr gut vor Augen geführt, dass es im Umfeld von Jesus wie zwei Gruppen von Menschen gegeben hat, die sich aber in ihrer Herzenshaltung ganz stark voneinander unterschieden haben. Beide werden in Vers 60 als Jünger von Jesus bezeichnet. Also als Menschen, die Jesus sind nachgefolgt, die mit Jesus unterwegs waren, die mit Jesus von Dorf zu Dorf sind mitgelaufen. Alle die Menschen haben die Wunder von Jesus gesehen. Alle haben die Zeichen gesehen. Alle haben die Lehre von Jesus gehört. Alle sind mit Jesus unterwegs gewesen, aber nur ganz wenige von diesen Jüngern sind wirklich im Herz und mit Jesus unterwegs gewesen. Die meisten von ihnen waren keine Herzensnachfolger gewesen, sondern sie waren einfach Mitläufer gewesen. Es hat offensichtlich eine ganze Anzahl von Jüngern gegeben im Umfeld von Jesus, die nur mit ihm unterwegs waren, weil sie ihre Nähe von Jesus wie einen persönlichen Profit erwartet haben. Solange Jesus ihre Krankheit gesund gemacht, solange Jesus ihre Magen hat gefüllt, solange Jesus ihnen Spektakel geboten, ja, also ich meine, Kranke gesund machen, Dämonen austreiben, übers Wasser laufen, Brötchen, Fischchen vermehren, das ist echt eine coole Sache. Solange es ein Gewinn war, solange es attraktiv war, ein Jünger von diesem Jesus zu sein, sind sie alle mitgelaufen. Diese Sorte von Männern und Frauen, sie werden alle als Jünger von Jesus bezeichnet. Und gleich sind sie nur Mitläufer. Es ist ihnen schlicht und ergreifend nicht um Jesus gegangen, es ist ihnen eigentlich um sich selber gegangen. Was bringt mir der Jesus? Was bringt es mir, wenn ich dem Jesus hinterher laufe? Und gell, das ist eine Frage, die stellen wir uns vielleicht manchmal auch. Was bringt mir Jesus? Was bringt es mir, wenn ich als Christ mit Jesus unterwegs bin? Was bringt es mir, wenn ich mich leidenschaftlich an den Jesus hänge? Wenn ich nicht nur mitlaufe, sondern wirklich nachfolge. Nach Jesus folge. Profitiere ich dabei oder verliere ich dabei? Schau, ich glaube, dass die Frage nicht grundsätzlich falsch und nicht grundsätzlich verkehrt ist. Aber ich glaube doch, wenn das fast deine wichtigste Frage ist, die Frage, was mir Jesus bringt, wenn der persönliche Profit, ich sage es mal ein bisschen scharf, dein Hauptargument für deine Jesus-Nachfolge ist, dann musst du dich vielleicht einmal fragen, ob du echt auch ein Mitläufer bist. Und nicht ein Nachfolger, ganz nah bei Jesus. Und weisst, Mitläufer sein und Nachfolger, das sind definitiv zwei paar verschiedene Schuhe. Als Mitläufer bist du vielleicht mit Jesus unterwegs, ja. Du kommst vielleicht in die Gemeinde, in den Gottesdienst, du nimmst an christlichen Veranstaltungen teil, vielleicht bist du als Teenie da und du gehst ins Meet God, du gehst ins Teenie Life, du gehst ins Ekklesia, du gehst an Teenie Praise Night, alles gut und recht. Aber als Mitläufer bleibst du wie auf innerer Distanz. Einfach nur ein bisschen beobachten. Mitlaufen, mitmachen, ja, aber nicht nachher lassen. Mitlaufen, mitmachen, ja, aber einfach nicht so konsequent. Leidenschaftlich sein, wenn alle anderen leidenschaftlich sind, ja, aber einfach nur so lange, dass deine Leidenschaft für Jesus nicht Leidenschaft wegen Jesus. Das ist die Haltung von einem Jünger, der ihm nicht nachfolgt, sondern einfach mitläuft. Und genau dieser Gruppe von Mitläufern ist nach dem, wo Jesus in der Synagoge von Kapernaum vor sich hat gegeben, plötzlich zu brenzlig geworden. Der Streit, die Diskussion, die Jesus hat ausgelöst, das Gespött von den Männern darüber. Ob man wirklich so einem Jesus nachfolgen möchte. Ob man sich für so einen Mann einsetzen will, der so komische Sachen vor sich gibt. Der Druck vor Nachfolge, die Kosten, ist für die Mitläufer bei Jesus an diesem Tag in Kapernaum zu gross geworden. Jetzt haben sie nicht mehr von Jesus profitiert. Jetzt haben sie um den Nachfolge willen müssen ihren Standpunkt offenlegen. Sie müssen Farbe bekennen. Sie müssen Stellung beziehen, entweder für oder gegen Jesus. Und an diesem Punkt haben ganz viele von diesen Mitläufern gemerkt, oh, mitlaufen ohne innere Überzeugung, das ist schwer. Das kostet mir zu viel. Und viele haben an diesem Punkt Jesus verlassen, haben ihm den Rücken zugewendet und sie ihr eigenes Leben ohne Jesus zurückgekehrt. Schau, ich möchte dich heute Morgen eigentlich ganz direkt fragen. Warum bist du mit Jesus unterwegs? Wo stehst du in deiner Nachfolge? Bist du ein Mitläufer und beobachtest alles so aus sicherer Distanz oder bist du ganz nah am Herz von Jesus als Nachfolger? Bist du ein Jünger von Jesus, weil du dir vielleicht in seiner Nähe wie einen Vorteil für dein Leben erhoffst, oder? Jesus soll für deine Gesundheit garantieren, Jesus soll dir Erfolg schenken, Segen schenken, er soll dir ein angenehmes Leben ermöglichen. Geht es dir in deiner Nachfolge um dich selber oder geht es dir um Jesus? Jesus möchte heute Morgen einladen, vom Mitläufer zum Nachfolger zu werden, mit Hut und Haar. Dein Leben, dich ihm ganz anzuvertrauen. Und schau, vielleicht auch gerade dann, wenn du nicht alles verstehen, erklären und nachvollziehen kannst. Und vielleicht sogar auch dann, wenn deine Nachfolge, deine Leidenschaft für Jesus im Alltag manchmal schon Leidenschaft wegen Jesus. Nach dem grossen Exodus, also nachdem die Mehrheit der Jünger Jesu wegen seinen Worten verlassen, steht jetzt nur noch eine Handvoll Männer vor ihm. Und ihnen stellt Jesus eine ganz einfache Frage. Und ihr? Wollt ihr auch weggehen? Die einfache Frage von Jesus war eigentlich genau das Gegenteil von der Aufforderung von Jesus, die viele von diesen Männern am Anfang von ihrem Christsein, am Anfang von ihrer Nachfolge von Jesus haben gehört. Der Matthäus, der Andreas, der Petrus, der Levi, der Philippus. Es ist das Gegenteil von der Aufforderung von Jesus, die ich selber ganz am Anfang von meinem Christsein, wo vielleicht selber du auch am Anfang von deiner Nachfolge von Jesus hast gehört. Komm, folg mir nachher. Jetzt aber in dem Moment, wo die meisten Jünger Jesus empört verlassen, es als Zumutung empfinden, dem Jesus noch nachzufolgen, in dem Moment stellt er den wenigen, die noch bei ihm stehen, die einfache Frage, wollt ihr auch weggehen? Schau, was mich so tief bewegt an der Szene, ist viel weniger die Frage von Jesus als seine Haltung. Weißt, wenn Jesus ein religiöser Anführer wäre, wenn Jesus ein Guru wäre, dann hätte er doch in dem Moment versucht, mit einer flammenden Rede über Hingabe, über Treue, über Loyalität, er hätte doch versucht, die verbleibenden wenigen Jünger bei sich zu behalten. Er hat versucht, sich zu erklären, er hat ein Plädoyer darüber gehalten, warum es eben doch so wichtig ist, bei ihm zu bleiben. Warum sie jetzt sollen bleiben? Weil, sorry, ist einfach so, ein Anführer braucht Anhänger. Sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Aber wenn du die Bibelverse liest, ist kein Wort von einer flammenden Rede. Jesus leistet nicht einmal Überzeugungsarbeit. Weil er hat genau gewusst, dass nicht er Jünger, sondern dass seine Jünger ihn brauchen. Und so stellt er ihnen die einfache und doch lebensentscheidende Frage. Und ihr, wollt ihr auch weggehen? Weißt, Jesus, er drängt nicht zum Glauben. Jesus drängt nicht zum Vertrauen. Glauben und Vertrauen bei Jesus gibt es immer nur in Freiheit und nicht unter Druck. Und weißt du, das unterscheidet Jesus zutiefst von allen religiösen Führern, von allen Religionen, die heute versuchen, krampfhaft alle Mitglieder bei sich zu behalten, an sich zu binden. Jesus ist anders. Jesus schenkt Freiheit. Und das ist eure Entscheidung. Weißt du, auch für seine verbleibenden 12 Jünger ist der Weg weg von Jesus jederzeit offen. Und ganz ehrlich, ich habe gerungen mit dieser Aussage und es hat mich ein gewisses so irritiert, ich habe das sogar noch mit der Naomi besprochen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das heute an dieser Stelle auch mal deutlich sagen soll. Das Gleiche gilt auch für dich. Der Weg weg von Jesus ist auch für dich jederzeit offen. Jesus zwingt dich nicht, bei sich zu bleiben. Und vielleicht ist genau das der entscheidende Punkt, den Jesus einmal mit dir heute Morgen möchte besprechen. Weißt, vielleicht fragst du dich, ob es denn nicht auch ohne Jesus geht. Ob es denn nicht auch ein Leben neben Jesus gibt, wo man glücklich sein kann, wo total erfüllt sein kann. Vielleicht störst du dich auch an gewissen Aussagen aus der Bibel, wo Gott, wo Jesus hochhalten tut. Vielleicht ist dein Vertrauen erschüttert worden? Vielleicht ist Leid in dein Leben hineingekommen und du fragst dich unweigerlich, ob du dem Gott, dem Jesus, wo du bisher bist nachgefolgt, wirklich noch vertrauen willst, dem Gott, der dir so viel Leid zumutet. Oder eben, du schaust in die Bibel und du findest viele Empfehlungen, die Gott macht für ein gelingendes Leben. Empfindest du das als Zumutung, als harte Worte, nicht mehr gesehen. Zeitgemäss nicht mehr lebbar, nicht mehr umsetzbar. Ich meine, dass Gott Sex außerhalb vom Rahmen der Ehe nicht gut heisst. Dass auch im 21. Jahrhundert, und auch wenn es unser Staat es ermöglicht, Konkubinatspartnerschaften, und ich sage es ganz klar, weder im frühen Alter noch im fortgeschrittenen Alter als Senior, dass Konkubinatspartnerschaften nicht Gottes Willen entsprechen und er für das Zusammenleben von Mann und Frau gedacht hat. Dass wir den Zehnten Gott sollen zurückgeben, den Zehnten Teil von unserem Einkommen, dass wir Homosexualität, praktizierte Homosexualität, als nicht Gott gewollt, klar deklarieren. Vielleicht sind es genau die Aussagen, die dich triggern, wo du denkst, boah, das sind harte Worte, nicht mehr zeitgemäße Lehre. Und darum störst du dich vielleicht an Christen oder an Jesus selber. Und vielleicht liebäugelst du damit nicht nur Jesu Wort, nicht nur seine Lehre, sondern wie viele von seinen Jüngern dazu mal Jesus selber um seiner Wort willen zu verlangen. Weißt du, Jesus nimmt dich und deine Gedanken sehr ernst. Und er fragt heute Morgen nicht seine Jünger, er fragt dich. Und du? Willst du auch weggehen?
Sollten wir gehen, wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem
Ja, der Petrus gibt für alle Jünger eine Antwort. Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Ach, wie einfach, wie ehrlich, wie aufrichtig ist die Antwort von Petrus. Der Petrus versteht in dem Moment, dass Jesus keine Option ist. Jesus ist keine Option. Jesus ist nicht einfach eine Möglichkeit von vielen. Er begreift, dass das Weggehen von Jesus ja nicht einfach nur bedeutet, Jesus zu verlassen, in sein altes Leben zurückzukehren, vielleicht Zeit hinter sich zu lassen, die er mit Jesus erlebt hat, so zu tun, als hätte er ihn niemals gekannt. Petrus begreift in dem Moment, dass das Weggehen aber immer auch bedeutet, eine Alternative zu haben, die besser ist als Jesus. Und die Alternative, die sieht er, die kennt er nicht. Der Petrus erkennt keinen Mensch, der ihm mehr über das wahre Leben, über wahre Freiheit, über wahre Erfüllung beibringen könnte als Jesus. Er begreift in dem Moment, dass Jesus nicht nur die Wahrheit sagt, sondern dass er wirklich auch ist. Dass Jesus nicht nur Leben vom Leben redet, sondern dass Jesus selber das Leben ist. Und so platzt es aus ihm raus, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Nur du hast Wort vom ewigen Leben. Und hey, hast du den Fall gemerkt? Der Petrus erzählt nicht die guten Gründe auf, warum es sich für ihn lohnt, bei Jesus zu bleiben. Er redet nicht von den Wundern, er redet nicht von den Zeichen, die er gesehen hat, er redet nicht von den Erfolgen, vom Schutz, vom Segen, die von Jesus ausgehen und ihm als Christ ja auch zu gut kommen. Nein! Er bleibt bei Jesus, weil er seine Worte als Wahrheit erkennt. Und es sind einfach die gleichen, harten, unzumutbaren Worte, die ganz viele von seinen Jüngern dazu veranlasst haben, von ihm wegzugehen. Es sind die gleichen Worte, die für Petrus und für die verbleibenden Jünger Worte vom Leben sind. Wort, wo neue Kraft schenkt in Müdigkeit. Wort, wo den Weg weisen, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Wort, wo Hoffnung spenden, wenn man scheitert. Wort, wo neuen Halt geben in bodenloser Trauer. Wort, wo zumindest die Resignation neue Visionen schenken. Wort, wo die Wirklichkeit verändern können. Wort, wo wirklich Leben spenden. Glaubst du, dass der Petrus alles hat verstanden, was Jesus vor wenigen Minuten oder Stunden in der Synagoge von Kapernaum über sich, über das Brot vom Leben, über das Essen von seinem Leib, das Trinken von seinem Blut verstanden hat? Glaubst du, dass er es verstanden hat? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, vom Verstand her hat der Petrus wahrscheinlich gar nicht verstanden. Und plausibel erklären oder theologisch sauber auslegen, hätte das wahrscheinlich noch weniger können. Aber weiss, in Vers 69 steht, dass er und die verbliebenen Jünger glaubt und erkannt haben. Nicht verstanden. Glaubt und erkennt. Und das ist so entscheidend. Der Petrus blieb bei Jesus, weil er erkannt hat, dass nicht Jesus ihn, sondern dass er Jesus braucht, um zu leben. Er hat erkannt, dass er als Mensch nicht einfach nur einen knurrenden Magen hat, der ab und zu ein Stück Brot braucht, sondern dass er vor allem eine knurrende Seele hat, die Nahrung braucht. Dass seine Seele verhungert, wenn sie nicht von Gott gesättigt wird. Und dass er die Seelennahrung allein bei Jesus überkommt. Bei dem Brot, das vom Himmel ist gekommen, um seine knurrende Seele satt zu machen. Um meine knurrende Seele satt zu machen. Um deinen Hunger nach Leben, nach Erfüllung, nach Glück, nach warmem Leben zu stillen. Darum ist er bei Jesus geblieben. Weil er auch ohne alles zu verstehen, glaubt und erkannt hat, dass er stirbt, wenn er nicht von dem Brot vom Leben isst, so wie es Jesus ihn hat aufgefordert in der Synagoge von Kapernaum. Und weißt, diese Tatsache zu erkennen und zu glauben, ist manchmal viel wichtiger, als dass wir alles verstehen und erklären können. Schau, das ist genauso wie bei meinen Pommes und Chicken Nuggets und bei meinem Glas Wasser, das ich jetzt hier vor mir habe. Wenn ich jetzt anfange, mein Mittagessen zu essen, dann, ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen und ich kann es schon gar nicht erklären, wie aus Pommes und Chicken Nuggets und einem Glas Wasser eine Energie wird und mich am Leben erhaltet. Ich habe keine Ahnung. Aber weisst, das habe ich erkannt. Ich weiss, dass ich sterbe, wenn ich nicht esse und nicht trinke. Vielleicht nicht hier und heute, wenn ich einfach eine Mahlzeit auslasse, mache ich übrigens nicht, das schmeckt hennefein. Aber ich würde vor diesem vollen Teller hier verhungern und ich würde vor diesem vollen Glas verdursten, wenn ich zuerst würde versuchen, alles zu verstehen, alles nachzuvollziehen und alles würde wollen erklären versuchen, bevor ich anfange zu essen und zu trinken. Ich weiss einfach, dass ich essen und trinken muss, um zu leben. Und schaut, bei unserer Entscheidung, bei Jesus zu sein und zu bleiben, bei meiner Entscheidung, bei Jesus zu sein und zu bleiben, ist genau das Gleiche. Ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden, bei meinem Jesus zu bleiben. Nicht, weil ich alle seine Lehren verstanden habe. Nicht, weil ich alles plausibel erklären könnte, warum all das, was in der Bibel steht, was ich da lese, was eigentlich gut wäre für mich, für mein Leben, für unsere Gesellschaft, wenn wir uns nur daran halten würden. Ich kann das nicht alles erklären und verstehen. Ich bleibe auch nicht bei Jesus, weil er mich nie vor Glaubens- oder Lebensfragen stellen würde. Oder weil mein Leben, ihr wisst es, anhand von Jesus immer tiefengrad wird verlaufen und ich nie durch Schwierigkeiten würde gehen. Das ist es der Fall nicht. Sondern ich habe mich zusammen mit dem Petrus dazu entschieden, bei meinem Jesus zu bleiben, weil ich glaube und erkannt habe, dass Jesus keine Option für mein Leben ist, sondern der einzige Ort, wo ich nicht zugrunde gehe. Ich glaube und erkenne, dass Jesus der einzige Mensch ist, der mir nicht nur Leben verspricht, wie manchmal in einer billigen Fernsehwerbung, sondern bei dem ich Leben wirklich auch überkomme. Ein Leben, das vielleicht eine Nachfolge mit sich bringt, wo Leidenschaft für Jesus, manchmal auch Leidenschaft schafft wegen Jesus, aber trotzdem zutiefst erfüllt ist von Hoffnung, von Freude, von Trost, von Frieden, von Glück, von wahrem Leben, von ewigem Leben. Ich möchte dich fragen, der Teller ist voll. Bei Jesus gibt es genug. Willst du auch essen? Oder willst du vor einem vollen Teller verhungern? Bleibst du auch bei Jesus? Oder was wäre deine Alternative? Woher sonst würdest du gehen wollen?